Schafe brauchen einen Hirten. Ein Hirte, der sie führt, der sie versorgt, der sie beschützt, den Schaden von ihnen abwendet. Schafe verbringen viel Zeit mit Essen und Trinken, das mögen sie ganz gerne. Aber sie verirren sich auch, sie sind hilflos, um ausreichend Nahrung und Wasser zu finden. Wenn sie sich selbst überlassen werden, fressen Schafe wahllos, manchmal schädliche Pflanzen, manchmal sogar giftige Pflanzen und zerstören die Wiesen durch ihr Abgrasen, wenn der Hirte nicht aufpasst. Sie müssen zu sauberen, zu unverbrauchten, richtig temperierten Wasserstellen geführt werden, das nicht zu schnell fließt. Schafe sind so sehr von ihrem Hirten abhängig. Sie sind schutzlos, ihren Feinden ausgeliefert. Wenn die Wölfe, die Bären, die Löwen kommen, sie reißen die Schafe einfach raus, weil sie einfach panisch werden und wegrennen. Sie können sich nicht selbst verteidigen. Dieses Bild ist uns heute nicht mehr so geläufig. Wir sehen nicht sehr oft hier in der Nähe Schafherden und verstehen den Dienst eines Hirten. Aber als der König David gelebt hat oder zu Zeiten von Jesus oder auch heute noch in anderen Regionen der Erde, da ist dieses Bild alltäglich. Da wird das völlig verstanden, was der Hirte für ein Leben führt. Und die Bibel macht an vielen Stellen unmissverständlich eine Sache deutlich. Gott ist der gute Hirte. Jesus sagt von sich selber, ich bin der gute Hirte. Warum ist das so wichtig, dass wir das wissen? Ich bin davon überzeugt, dass es sogar lebensnotwendig ist, den guten Hirten Jesus Christus persönlich zu kennen. Und deswegen möchte ich, dass du heute eine Sache mitnimmst. Du musst den guten Hirten persönlich kennenlernen, um diese Lebensnot zu wenden, um gerettet zu werden und auch diese Fülle zu erfahren, von der wir gleich im Psalm 23 lesen werden. Und wenn du ihn als Hirten persönlich kennenlernst, dann, so beschreibt dieser Psalm, hast du genug, bist du geborgen und dann bist du gesegnet. Genug, geborgen und gesegnet. Ich möchte gerne zusammen diesen Psalm mit euch lesen, eure Bibeln dabei habt oder auch das Smartphone, dann geht bitte zu Psalm 23. Lasst uns das gemeinsam lesen. Worte unseres lebendigen Gottes, einer der bekanntesten wahrscheinlich und der schönsten Psalmen, der sehr viel, sehr schön in kurzer Prägnanz zusammenfasst. Hast du nochmal gelernt, Zoe? Ja. Gut, ich hatte ihn auch mal auswendig gelernt, so ganz klappt es auch nicht mehr, muss ich zugeben. Aber deswegen lesen wir ihn zusammen, damit wir genau das nochmal sehen, was David auch persönlich erlebt hat. Denn es ist ein Psalm von David und er sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen und führet mich zu stillen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unheil. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnaden werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Worte des lebendigen Gottes, niedergeschrieben von David. Lasst mich nochmal beten. Unser großer Gott, unser liebender, treuer Vater, danke dafür, dass wir heute Morgen hier sind und dass wir in der Bibel lesen können, wie großartig du bist, was du für ein guter Hirte bist. Lass uns diesen Gedanken mitnehmen und wirklich die Notwendigkeit verstehen, dich persönlich kennen und lieben zu lernen, um gerettet zu werden, um diese Fülle der Gnade, diese Fülle des Genugseins, der Geborgenheit und des Segens zu erfahren. Hilf uns, das heute Morgen zu verstehen und in unser Leben zu transportieren. Amen. Ich glaube, hier ist keiner, der ein Problem damit hat, Gott als guten Hirten zu bezeichnen. Wenn wir das so lesen, dann können wir sagen, ja, das sind gute Eigenschaften. Gott ist gut. Wenn Gott der Hirte ist, dann macht er tolle Dinge. Wir lieben das. Das klingt toll, wenn wir diesen Psalm lesen. Aber, und das ist die entscheidende Komponente in diesem Psalm, es geht um dich persönlich. Und deswegen die Frage heute, ist der Herr, ist Gott, ist Jesus dein Hirte? Hast du eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus? Kannst du diesen Psalm quasi mit aufsagen für dein Leben, weil es so ist, dass er dein Hirte ist? Deswegen nochmal die Erinnerung, es ist lebensnotwendig, dass du Gott, dass du Jesus als den guten Hirten kennenlernst, persönlich kennenlernst, damit du auch diese Fülle erfährst, von der David hier redet. Und das sehen wir in diesen drei Aspekten, die ich schon genannt habe. Als erst habe genug geborgen und gesegnet. Genug geborgen und gesegnet. Das kommt hier zum Ausdruck. Schauen als erstes diesen Punkt genug an. Genug. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Auch, wenn ich Marc zitieren darf, der in der Kasse steht und der Kampf um das Toilettenpapier in Brand ist vor 3 Jahren, auch da war es Mangelware und doch konnte Marc in Zuversicht sagen, mir wird nichts mangeln. Im ganzen Psalter lesen wir immer wieder von sehr großartigen Entdeckungen eines Menschen, der mit Gott lebt, wo genau das als Antwort gegeben wird. Der ganze Psalter ist eigentlich voll von solchen Glaubensantworten an Gott. Mir wird nichts mangeln, weil du bist. 150 Psalmen haben wir, die Trostworte sind, die Mahnworte sind, die wertvolle Perlen sind, die wie so ein Durstlöscher sind an manchen Stellen. Manchmal ist es auch ein bisschen Schwarzbrot, brauchen wir so ein bisschen kerniger. Und oft sind es zielgerichtete Wegweisungen, die wir für unser Leben brauchen. Und Spurgeon, einer der bekanntesten Prediger wahrscheinlich, er rühmt diesen Psalm 23 und sagt, es ist ein unvergleichliches Stück von wahrer Poesie, das von keinem Erzeugnis der Dichtkunst je übertroffen werden kann. Nach meinem Wissen hat er nach sehr bekannten Dichtern gelebt, aber er sagt, wow. Was hier in dieser Fülle zusammengefasst wird, das ist wahre, schöne, tolle Poesie. Er sagt weiter, dieser Psalm ist die Perle der Psalmen, die mit ihrem milden, reinem Glanze jedes Auge erfreut. Man hat gesagt, was die Nachtigall unter den Vögeln sei, so sei dieses Lied unter den Psalmen. Auch sehr poetisch wiedergegeben, muss ich sagen. Für David, den Schreiber dieses Psalms, war das alltäglich, was er hier beschreibt. David war ein Hirtenjunge, er war ein Hirte. Und er hat Gott in dieser Zeit mehr und mehr kennengelernt, persönlich. Dass er wusste, Gott ist der gute Hirte, der mich leitet, der mich schützt, der mir genug gibt, bei dem ich mich geborgen weiß, der mich segnet. Der Herr ist mein Hirte. Und damit gilt das, was in diesem Psalm beschrieben ist. Nicht jedem, sondern dem, der diese Überschrift für sein Leben in Anspruch genommen hat. Der Herr ist mein Hirte. Und das Erste, was David sagt, ist, keinen Mangel. Mir wird nichts mangeln. David weiß das, weil er das in seinem Leben durchbuchstabiert hat. Er kam in Situationen, wo er natürlich menschlich gesehen Mangel erlitten hat. Aber er wusste, weil der Herr sein Hirte ist, ist das kein Mangel, das ihn so kaputt macht oder ihn runterziehen wird. Denn keinen Mangel haben die, die Gott fürchten. Die den Herrn suchen, entbehren kein Gut, sagt er im Psalm 34. Ist der Herr dein Hirte? Nochmals Erinnerung, es ist lebensnotwendig, Jesus Christus als den guten Hirten persönlich zu kennen. Es ist wichtig für die Ewigkeit. Du musst Jesus persönlich kennen, um gerettet zu werden und um diese Fülle, um die es hier geht, zu erfahren. Und hier geht es als erstes darum, genug zu haben, keinen Mangel zu haben. Und wer Jesus auf den Thron seines Lebens setzt, der kann das erfahren, mehr und mehr in seinem Leben, dass es genug ist. Und jetzt denkst du vielleicht, noch ein bisschen Geld, dann habe ich genug. Noch diesen Urlaub machen, dann habe ich genug. Die Wahrheit ist, du wirst nie genug haben, wenn du das Genug in Dingen suchst, die auf dieser Erde sind. Es werden immer Mangelerscheinungen auftreten, wenn jemand anders auf dem Thron des Lebens sitzt, außer der gute Hirt. Und ich wünsche mir, dass wir ein Stück weit von David lernen und mit reingenommen werden, was David sagt, was Jesus sagt, was auch der berühmte Apostel Paulus sagt, an anderer Stelle, als er an Timotheus schreibt. Denk mal kurz über folgende Frage nach. Möchtest du Gewinner sein? Bist du so einer, der sagt, ja, es ist gut, ein Gewinnertyp zu sein? Ja, ich denke schon, oder? Das ist doch eigentlich ziemlich cool, Gewinner zu sein. Jetzt hört gut zu, was Paulus sagt. Er sagt, Gottesfurcht mit Genügsamkeit ist ein großer Gewinn. Wenn du Gewinner sein willst, dann mach diese einfache Gleichung. 1 plus 1 gleich 2. Gottesfurcht plus Genügsamkeit gleich großer Gewinn. In einer Beziehung zu diesem Gott zu stehen und zu sagen, mir wird nichts mangeln, das ist großer Gewinn. Und bevor ich es vergesse, du musst Jesus persönlich kennen, damit du das erfahren kannst. Es ist genug. Wir brauchen diese rechte Beziehung zu Jesus Christus. Und nun schaut nochmal rein in die Verse 2 und 3, wie David das weiter beschreibt, wie er in dieser Beziehung zu dem guten Hirten lebt. Wie er genügsam und zufrieden ist, weil er genug bekommt. Er versorgt wird. Er lagert mich auf grünen Auen und führet mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Zwei Kategorien, die er hier noch nennt. Zunächst die körperliche Versorgung. Sehr schön, wenn man Schafe sieht, die auf so saftigen grünen Wiesen stehen. Er lagert mich auf grünen Auen. Eigentlich heißt es hier zum Ziel kommen, dieses Lagern. Dieser Hirte, er bringt mich zum Ziel, um auf einer grünen Aue zu lagern. Saftiges Gras zu fressen. Weideplatz zu haben. Und er führt mich zu stillen Wassern. So wie ich anfangs sagte, wenn da sehr stark fließendes Wasser ist, wenn da verschmutztes Wasser ist, dann bekommen die Schafe Probleme. Der Hirte weiß das und er führt genau dahin, zu stillen Wassern. Und Jesus sagt es, hey, euer Vater im Himmel, Gott, der gute Hirte, er ist es, der euch versorgt, der uns versorgt. Der kennt die Blumen des Feldes, sie sind prächtiger gekleidet, als Salomo es je war. Er kennt die Vögel des Himmels. Sie sammeln mich. Und doch ernährt er sie. Er kümmert sich um sie. Ihr seid viel mehr wert als diese Vögel und die Blumen des Feldes. Gott versorgt euch. Kümmert ihr euch nur, Matthäus 6 sagt er das, Vers 33, darum, dass ihr euch in sein Reich einbringt. Dass ihr danach trachtet. Und Gott sorgt für dich. Körperliche Versorgung. Und der letzte Teil dieses ersten Punktes, geistliche Versorgung. Er erquickt meine Seele, Vers 3. Er bringt meine Seele wieder zurück. Das ist dasselbe Wort wie das Zurückbringen, was wir in Vers 6 haben. Ich kehre zurück in das Haus des Herrn. Zurückbringen. Die Seele kommt wieder dahin zurück, wo sie hin soll, wenn sie auf Abwege geraten ist. Wenn sie an einem Ort war, wo sie nicht sein soll, fern von Gott, in Niedergeschlagenheit, von Ängsten, Sorgen und Nöten überwältigt. Wie wird unsere Seele konkret erquickt? Durch sein Wort. Durch Gottes Wort, durch die Zeit, die du persönlich damit verbringst, Gott besser kennenzulernen. Auch durch andere Christen, die wir auch im Austausch untereinander unter der Woche uns über Gottes Wort unterhalten. Gott besser kennenlernen und dadurch wieder auf mit rechtem Blick Erquickung zu erleben. Jetzt kommt die Frage aus dem Bibelquiz. Steht es wirklich im Psalm 23? Ja, es steht da. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Du wusstest das so, ne? Psalm 23, dann steht es. Ja.
Das ist ja einer der wichtigsten Psalmen von 150. Obwohl das natürlich auch persönliche Ermessenssache ist. Weil das weiß man eigentlich, weil vielleicht sind sie ja auch alle gleich wichtig.
Ja, definitiv. Es ist alles von Gott, aber es ist sehr persönlich, dieser Psalm, und sehr, sehr naheliegend, dass dieser Psalm für viele wirkliche Trostworte sind. Deswegen können wir auch hier sagen, es ist Gott und sein guter Weg, den er im Blick hat für dich und für mich. Es gibt unrechte Wege, müssen wir daraus schließen, wenn er sagt, er leitet uns auf guten Wegen. Wege, die dem Hirten gefallen, aber auch Wege, die dem Hirten nicht gefallen. Gefährliche Wege, Wege, die dich vielleicht an den Abgrund führen, Wege, die dich kaputt machen, Wege, wo du denkst, sie sind nicht gut, aber der gute Hirte weiß, dass sie gut sind. Auch die gibt es. Die Wege in unserem Leben, die der Herr uns gehen lässt, sind nicht immer die Wege, wo wir sagen, yay, freue ich mich gerade richtig drüber. Aber wir dürfen wissen, der Herr ist der gute Hirte. Wenn wir an die Geschichte von Josef denken, schon länger her wohl, Zoe, ungefähr Anfang letzten Jahres, nee, Mitte letzten Jahres vielleicht, habt ihr diese Geschichte durchgenommen. Eine sehr spannende Geschichte. Auch er ging über Wege, die er vielleicht nicht immer so verstanden hat, aber er hat am Ende verstanden, die ganze Zeit verstanden, hat am Ende bezeugt, Gott hat es beabsichtigt, zum Guten zu machen. Es waren gute Wege, die der Herr mich geführt hat, auch wenn ich das nicht immer so in meinem Leben erlebt habe, weil zum Beispiel ihr, meine Brüder, sie standen vor ihm, mir Böses angetan habt. Aber Gott hat es zum Guten gelenkt. Schaut nochmal rein in den Text. Weswegen möchte der gute Hirte? Mit welcher Absicht tut er das, dass wir auf Pfaden der Gerechtigkeit, auf guten Wegen gehen? Um seines Namens willen. Es ist gut, weil er uns schützen möchte, weil er Gutes für dich möchte, ja, aber um seines Namens willen. Wegen ihm, zu seiner Ehre, weil er damit die Ehre bekommt, wenn wir seine Wege sehen und gehen. Wisst ihr, vor mehr als 25 Jahren ist das in meinem Leben passiert, dass ich gesagt habe, Gott, Jesus Christus, ab heute bist du mein guter Hirte. Ich habe das nicht mit diesen Worten so gesagt damals, aber ich habe erkannt, dass ich Schuld vor Gott habe. Dass all die Sünden, die ich getan habe, nur Ausdruck dessen sind, dass ich ein Sünder bin, so beschreibt es die Bibel. Ich habe geglaubt, dass Jesus Christus für mich am Kreuz gestorben ist, aber dass er wieder auferstanden ist, dass er lebt und dass er dadurch die Sünde und den Tod besiegt hat. Er ist übrigens auch für dich an dem Kreuz gestorben, weil er dich so sehr liebt. Ich habe Jesus um die Schuld, Vergebung gebeten, um die Vergebung meiner Schuld und ihn in mein Leben eingeladen. Wie gesagt, mit anderen Worten, aber ab da war es so in meinem Leben, ich gesagt habe, du bist mein Hirte. Und gerade in den letzten Jahren durfte ich das immer mehr und sehr verstärkt erleben, was David auch erlebt. Mangel, ja natürlich, immer wieder kommen falsche Gedanken auf. Mangelerscheinung, weil Jesus mal wieder nicht an der Stelle war, wo er sein sollte. Aber er hat uns versorgt, er hat uns als Familie versorgt, er hat mich geistlich versorgt. Er ist der gute Hirte. Er gibt genug. Und deswegen ist das, was David schreibt, keine Theorie, sondern das Leben, was wir erleben dürfen, wenn Jesus wenn Gott unser guter Hirte ist. Zur Erinnerung, es ist lebensnotwendig. Die Not des Lebens und der Schuld vor Gott muss gewendet werden. Lebensnotwendig, um in den Himmel zu kommen. Dafür musst du den guten Hirten persönlich kennenlernen. Und dann kannst du auch diese Fülle erfahren, die David erlebt hat. Und wenn du den guten Hirten kennst, dann war der erste Aspekt genug. Du erlebst es, dass er genug ist. Und zweitens, geborgen. Schaut nochmal rein in den Bibeltext in Vers 4. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Wenn Jesus dein guter Hirte ist, dann darfst du dich bei ihm geborgen fühlen, darfst dich bei ihm geborgen wissen. Er führt dich, er leitet dich, er kann dich schützen, dir echten Frieden geben. Und das Erste, was David hier zum Ausdruck bringt, du bist bei mir. Und hier, es ist so oft diese Lämmchen und auch verlaufene Schafe und diese Enge, die sie dann zum Hirten haben, wenn sie auf den Arm genommen werden. Hirte, du bist bei mir. Es geht um das Wandern im Tal des Todesschattens oder in finsteren Tälern. Schafe mussten öfters mal durch Schluchten hindurch, durch enge Wege, um die grünen Augen in den Bergen zu erreichen, die schönen Sommerweiden. Es ist eine gefährliche, eine bedrohliche Umgebung, wo vielleicht auch andere Tiere hausen. Noch in unserem Leben gibt es genau diese Zeiten, düstere Zeiten, Zeiten von Krankheit, von Feinden. Ja, vielleicht Zeiten, wo der Tod in gewisser Maße nach uns greift. Schaut rein in den Text, was David so sicher macht. Ich fürchte kein Unheil. Und jetzt kommt die Begründung. Denn du bist bei mir. Die Schafe werden da nicht durch diese Schlucht getreten. Der Hirte ist dabei. Er geht ihnen voran. Er schaut, wo sie nicht dran stoßen dürfen, wo scharfe Kanten sind. Er führt sie in diesen Zeiten. So garantierte es Gott zum Beispiel auch Jakob aus dem Alten Testament, einer der Erzväter, der Patriarchen. Er sagte, wenn du dahin gehst, ich bin bei dir. Es ist lebensnotwendig, Jesus als den guten Hirten zu kennen. Du musst Jesus persönlich kennen, um diese Fülle zu erfahren. Du bist bei mir. Anders kannst du es gar nicht sagen. Es ist so, wie ein Baby im Schoß der Mutter sitzt, es fühlt sich geborgen. Es weiß, da bin ich sicher. Du bist bei mir. Wie ein Junge, ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt, auf der Nachtwanderung der Gemeindefreizeit, an der starken Hand, bei Papa, wenn es dunkel wird. Das ist sicher, oder Levi? Da fühlst du dich sicher, geborgen, genau. Oder, das ist so eine persönliche Story zwischen Zoe und mir, als Zoe kleiner war, da ist sie immer vor mir weggerannt. Wir wissen alle heute nicht, warum. Aber bei Mama hat sie sich geborgen gefühlt. Und das war gut. Du bist bei mir. Das Beste von allem ist, dass Gott mit uns ist. So rief es der sterbende Erweckungsprediger John Wesley 1791 aus. Und er konnte kaum noch sprechen. Er brachte kaum ein Wort raus. Und er schnappte nochmal nach Luft und riss seine Faust in die Höhe und sagte, das Beste von allem ist, dass Gott mit uns ist. Das Beste von allem ist, dass Gott mit uns ist. Er kannte diesen Hirten persönlich. Er wusste, das ist mein guter Hirte, bei ihm darf ich ewig für immer geborgen sein. Das Zweite, was diese Geborgenheit hier ausdrückt, sind diese beiden Hirtenstäbe. Dein Stecken und dein Stab. Sie trösten mich. Stecken steht für Autorität, für Zucht und Verteidigung. Ja, es war am unteren Ende ein bisschen dicker, wie eine Art Keule, sodass auch damit Tiere, die die Schafe angreifen wollten, in die Flucht geschlagen werden konnten. Auch Büsche und Sträucher mit schädlichen Insekten wurden damit geschlagen, um sie zu vertreiben, damit die Schafe nicht irgendwas Falsches fressen. Der Stab, er steht für Sorgfalt und für Leitung. Der Hirtenstab, der führt. der die Flanke des Tieres drückt, der die einzelnen Schafe an ihren Platz drückt. Geborgenheit in ihrer Herde vom Hirten geführt. Man sagt auch, neugeborene Lämmer wurden sanft auf die Beine gezogen, weil der Hirtenstab hatte so eine Kurve gewissermaßen, auf die Beine gezogen neben die Mutter. Die Hirtenstäbe, Zeichen der Geborgenheit, des Schutzes des Hirten. Und der dritte Aspekt der Geborgenheit ist das. Schaut nochmal rein in Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Habt ihr schon mal jemanden gehabt, der euch nicht wohlgesonnen war? Der euch so richtig... Stellt euch mal vor, er steht vor euch. Vor euch ist ein gedeckter Tisch. Und ihr könnt in Ruhe essen. Und er guckt euch an. Und er kann nichts machen. Das ist das Bild, was hier vermittelt wird. David hat das erlebt. Sehr, sehr krass erlebt. Feindschaft von König Saul, seinem eigenen Sohn. Aber er wusste, wer sein guter Hirte ist. Und so konnte er es deswegen so poetisch ausdrücken. Gott, ich kann in Ruhe an diesem Tisch sitzen. Auch wenn Feinde um mich herum sind und sie drohen, wenn sich ein Heer gegen mich lagert, sagt er im Psalm 27, fürchtet sich mein Herz nicht, wenn sich auch Krieg erhebt gegen mich. Trotzdem bin ich vertrauensvoll, weil er den guten Hirten kennt, weil es sein guter Hirte ist. Deswegen vergiss nicht, es ist lebensnotwendig, Jesus als den guten Hirten persönlich zu kennen, um das zu erleben. Und wenn der Herr dein Hirte ist, dann haben wir den ersten Aspekt uns angeschaut, dann darfst du erleben, dass nichts mangelt, dass du versorgt bist, es ist genug. Dann haben wir zweitens gesehen, dass du geborgen sein kannst. Er ist bei dir. Sein Stecken und sein Stab, sie trösten dich und Ruhe vor den Feinden. Weil der gute Hirte stärker ist als alle. Und nun kommen wir zum dritten. Und das sind die letzten anderthalb Verse. Da geht es um den Punkt gesegnet. Schaut nochmal rein. In Vers 5, den zweiten Teil. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt und mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Ich kehre zurück ins Haus des Herrn, immer da. Die Beziehung zu diesem guten Hirten, sie bringt Segen in das Leben. Sie bringt Gutes in das Leben. Ja, nicht, dass wir auf einmal reich sind an Besitz und an Geld. Als erstes geht es darum, dass Gott, dass Jesus Christus in deinem Leben ist. Du erlebst in der Folge geistlichen Überfluss, in dieser Art, wie nur Jesus ihn geben kann. Eine Art von inneren Frieden, von Ruhe, von Gelassenheit. Und du merkst, auch wenn es durch tiefe Täler geht, Güte und Gnade, die verfolgen mich. Seltsam. Zunächst lesen wir von dieser Fülle. Die Verwendung von Öl im Zusammenhang mit Zeiten der Freude, des Feierns. Hirten haben Öl genommen, um Wunden der Schafe zu versorgen. Priester wurden gesalbt, wenn sie in ihr Amt eingesetzt wurden. Könige wurden gesalbt, wenn sie gekrönt wurden oder auch in ihr Amt eingesetzt wurden. Fülle, Reichtum. Und eine Freude, die da war. Jetzt geht's los. Der Becher fließt über. Voll, überlaufend. Das ist der Segen des Hirten, dass er das tun kann. Nicht ein Leben in Saus und Braus, sondern Heil durch Jesus Christus. Reich an inneren Frieden. Gerade in den Zeiten dürfen wir das erleben. Wir haben es noch auf der Gemeindefreizeit durchgenommen, warum wir Ruhe bewahren können, weil es schlimmer wird. Aber das ist nicht der Grund, sondern weil Jesus das wusste und er der gute Hirte ist. Und er sagt in Johannes 10, Vers 10, gekommen, um euch Leben zu geben, Leben im Überfluss. Wahres, echtes, rettendes, friedvolles Leben. Und damit im Zusammenhang sagt er, für immer Gutes. Sieht sehr friedlich aus, oder? Schön, wenn die Schafe am Abend wieder nach Hause zurückkehren. Das warme Sonnenlicht von hinten sie verfolgt. Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Wer die Stimme des guten Hirten kennt, der folgt der Stimme des Hirten. Und dann verfolgen dich diese beiden Dinge, Güte und Gnade. Und manchmal wollen wir das gar nicht so wahrhaben, weil wir unser Leben betrachten und denken, was ist das für ein Scherbenhaufen? Wir müssen lernen, durch Gottes Brille des guten Hirten zu sehen, der genau weiß, wo das Ziel ist. Wir sehen das Ziel manchmal gar nicht, aber er weiß es. Güte und Gnade werden mir mein Leben lang folgen. Und das Wort Leben, Zoe, ich weiß nicht, ob du weißt, was deine Namensbedeutung ist. Es kommt aus dem Griechischen, Zoe, Leben. Zoe ist die Variante von Zoe, also ohne Y im Griechischen. Das bedeutet das Leben. Kenner wissen natürlich, hier sind wir im Alten Testament, da wird es meistens hebräisch sein. Aber dieses Wort Chai hier für Leben wird im Neuen Testament mit Zoe übersetzt, wenn das Alte Testament zitiert wird. Zoe. Wenn du eine persönliche Beziehung zu diesem guten Hirten, zu Jesus Christus hast, du glaubst und diese Vergebung in Anspruch genommen hast, wenn er dein Hirte ist, dann kannst du sagen, Güte und Gnade werden alle Tage der Zoe folgen, deines Lebens. Und das gilt für jeden hier. Wer das für sich in Anspruch genommen hat, dass Jesus Christus für ihn gestorben und auferstanden ist, die Vergebung in Anspruch genommen hat, der darf das erleben, alle Tage des Lebens, Güte und Gnade. Schauen wir uns den letzten Aspekt an. Tiefe Sehnsucht beim Herrn zu sein. Das ist etwas, was geweckt wird und was immer weiter wachsen kann im Leben eines Schäfleins, der den guten Hirten kennt. Benedikt Peters sagt, der letzte Satz hier ist gleichzeitig der Höhepunkt des Psalms. Er drückt Davids nie erlöschende Leidenschaft aus. Er kannte keine größere Sehnsucht, er hatte kein größeres inneres Verlangen, als bei Gott in seiner Nähe zu sein. Das ist der Wunsch von David. Lass mich bleiben bei dir, ich möchte zurückkehren zu dir, wie man es auch immer übersetzt. Ob er die Stiftshütte vor Augen hat oder das persönliche Bleiben bei Gott in der Ewigkeit. Ich möchte bei dir sein. Bei dir. Da, wo der gute Hirte Jesus gerade ist, um Wohnungen denen zu bauen, die er eines Tages nach Hause holen wird. Paulus sagt später, ich habe Lust abzuscheiden. Er hatte Lust, so einfach bei Jesus zu sein, zu sterben und bei Jesus zu sein. Und er sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Gewinnertypen sind die, die darauf ausgerichtet sind, bei Jesus zu sein. Psalm 23, ein sehr schöner Psalm. Ein sehr persönlicher Psalm, der diese drei Aspekte im Leben eines Menschen vermittelt, der wirklich sagen kann, der Herr ist mein Hirte. Genug, geborgen und gesegnet. Vergiss nicht, es ist lebensnotwendig, dass du Jesus als den guten Hirten kennst. Du musst Jesus persönlich kennenlernen, um die Rettung und die Fülle dessen, was hier beschrieben ist, zu erfahren. Ich möchte diese Predigt schließen mit einer Geschichte. Und ihr dürft euch gerne nochmal richtig zurücklehnen, gerne auch die Augen schließen. Es ist eine Geschichte, die das nochmal sehr deutlich macht, sehr persönlich macht. Es geht um einen kleinen Jungen, der heißt Henry. Er ist auf der Alm in der Schweiz. Er spielte Flöte und rings um ihn herum waren seine Schafe oder die seines Vaters. Ein Wanderer steigt den schmalen Bergpfad herauf, ein Urlauber, und er sagt: Hey, wie heißt du, Junge? Ich bin Henry. Wie alt bist du denn? 10 Jahre bin ich alt. Gut, Henry. Sag mal, was machst du hier? Nun, ich habe Ferien. Ich hüte die Schafe meines Vaters. Das ist schön. Dann bist du also ein ganz junger Hirte. Du, hast du etwas schon mal von Grubenhirten gehört? Er sagte: Ich bin doch selbst ein guter Hirte. Ich passe auf die Schafe meines Vaters gut auf. Das glaube ich dir. Du bist ein guter Hirte, aber ich meine, kennst du den guten Hirten? Nein, wer ist das? Fragte Henry. Und der Mann, er wird übrigens Onkel Hans in der Geschichte genannt, der Mann sagte: Es ist Gott, es ist der Herr Jesus. Es ist der gute Hirte, der sein Leben gegeben hat für die Schafe, aber der nicht tot geblieben ist, sondern auferstanden ist. Der die Schafe zurückbringen möchte in den Himmel. Kann er mich auch zurückbringen? Fragte Henry. Ja, aber dazu brauchst du diese persönliche Beziehung zu diesem guten Hirten. Sag mal, Henry, wie ist das bei dir? Hast du schon mal was Böses gesagt oder getan? Und er sagte: Ja, diese Woche, das war nicht so gut mit meinem Papa. Ich war sehr böse. Ah, ich verstehe. Aber für all diese bösen Dinge, die nicht nur der kleine Henry, sondern auch du und ich in unserem Leben getan haben, deswegen ist Jesus gestorben. Und möchte das vergeben. Er möchte die Schuld, die wir vor Gott aufhäufen, begleichen. Und so sagte Onkel Hans: Bitte den Herrn Jesus im Glauben darum, dass er deine Schuld vergeben kann, dass er der Retter wird, dass er dein Hirte werden kann. Und der Henry hat das gemacht. Er hat sein Leben Jesus anvertraut. Er hat gesagt: Verzeih mir, was ich getan habe. Komm du in mein Leben. Und dann sagte Onkel Hans Folgendes. Und deswegen passt es so gut zur Geschichte. Ich möchte dir einen einzigen Satz beibringen, den du mitnehmen kannst. Der Herr ist mein Hirte. Und das können wir alle mitnehmen. An einer einfachen Hand, 5 Worte. Der Herr ist mein Hirte. Und das hat der Henry, das hat der Onkel Hans dem Henry gezeigt. Der Herr ist mein Hirte. 5 Worte. Kann man sich gut merken. 5 Worte für denjenigen, der erkannt hat: Jesus ist für meine Schuld gestorben und hat das in Anspruch genommen. Und der Henry sagte, wie er so war: Den 4. Finger. Den fasse ich besonders gern und fest an. Mein. Er ist mein Hirte. Und so unterhielten sie sich noch einige Zeit, auch in den Ferien von Henry. Sie haben sich immer wieder getroffen. Irgendwann musste Onkel Hans wieder nach Hause aus dem Urlaub und der Winter kam und im Schweizer Dorf kann das durchaus mal gefährlich werden, auch mit Lawinen. Und eines Mittags kam Henry aus der Schule nach Hause. Der Vater wartete schon auf ihn und war sehr traurig und sagte: Mutter ist krank. Ich habe ein Rezept, gehe du bitte zum Doktor im Nachbardorf und hol die Arznei. In 1 Stunde kannst du wieder hier sein, ich bleibe bei Mutter. Henry war gehorsam, er lief ins Dorf zur Apotheke, holte die Arznei, machte sich auf dem Heimweg. Es begann dunkel zu werden und plötzlich geschah das Schreckliche. Ein Grummeln, kein Donner, eine Lawine. Henry dachte sich: Schnell wegrennen, schnell nach Hause. Doch die Lawine holte ihn ein und überrollte ihn. Die Zeit verstrich und der Vater wurde unruhig. Er rief einige Bauern von der Gegend zusammen und sagte: Was ist passiert? Ja, eine Lawine ist runtergekommen. Und sie machten sich auf den Weg, sie suchten Henry. Ungewissheit. Sie stocherten im Schnee und entdeckten ihn. Kalt und tot. Welch ein Schmerz für die Eltern. Aber sie sahen seine Hände. Und sie lagen so: Der Herr ist mein Hirte. Und das hat der Vater sofort verstanden. Weil Henry ihm das gesagt hat. Jesus ist mein Retter und Herr geworden. Und das hat er in seinem Sterben zum Ausdruck gebracht. Und der Vater wusste, auch wenn wir den Leib begraben, ist auch der Herr, der Hirte, der ihn nach Hause geholt hat. Und somit bleibt diese Frage: Ist der Herr auch dein Hirte?